Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 371. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute endlich mal wieder ein irisches Elfenmärchen vor. Da geht's um Thomas Burke. Davor gibt's den Rilke der Woche. Der heißt heute Die Welle schwieg euch nie. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Tja, sollte natürlich immer ein langweiliges Thema sein, was ich euch hier erzähle. Nicht gerade die spannendsten und bewegendsten Sachen. Lässt sich leider manchmal nicht vermeiden, dass ich auch bewegende Sachen hier erzähle. Aber wenn sie mich bewegen, heißt es ja noch lange nicht, dass sie euch bewegen. Aber ja, ahnt es schon, gerade in der vorletzten Episode hatte ich das Thema Weltfrieden und habe davon gesprochen, dass wir ein positives Narrativ brauchen für Deutschland, am besten gleich für ganz Europa, eigentlich für die ganze Welt. Aber das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Für Europa müsste es funktionieren. Und just letzte Woche haben die Briten, die Bewohner des Vereinigten Königreichs, zumindest die Wahlberechtigten, abgestimmt, ob sie in der EU verbleiben wollen oder nicht. Und deshalb ist natürlich Europa heute mein Thema. Bevor ich da aber einsteige, dachte ich, erzähle ich euch nochmal ein bisschen was richtig Langweiliges, damit ihr, auch wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, irgendwie abschalten könnt und einschlafen könnt. Ich bin nämlich gerade richtig erschlafft, denn ich habe einen ganzen Tag Shopping und so ein bisschen Tourismus mit meiner Familie verbracht. Ich habe Urlaub eine Woche, denn meine Kinder haben Sommerferien und meine Frau arbeitet noch und ich habe jetzt mal eine Woche Urlaub, damit ich ein bisschen was beschicken kann hier am Haus und so weiter und so fort. Und wir wollen ja demnächst nach Schottland fahren. Und um da gut vorbereitet zu sein, sind wir heute alle gemeinsam in die Stadt reingefahren, um bei dem großen Outdoor, ich kann es ruhig sagen, Globetrotter waren wir, uns gut einzudecken mit der passenden Bekleidung. Und weil ich dachte, dass es eine gute Idee sei, habe ich den Parkplatz südlich vom alten Elbtunnel gewählt, den ich auch manchmal wähle, wenn ich zur Arbeit fahre. Da ist nämlich irgendwie immer ein Parkplatz frei. Ich bin noch nie hingefahren, habe keinen Parkplatz bekommen. Spätestens da so um die Ecke rum. Das ist also relativ dicht. Und beim südlichen Eingang zum alten Elbtunnel in Steinwerder findet man einen Parkplatz. Und dann kann man einfach da runterlatschen, rübergehen. Ich habe heute nochmal nachgeguckt. Die Tunnelröhre vom alten Elbtunnel ist gerade mal 462 Meter lang, ist also wirklich nicht weit, da mal eben rüber zu latschen und schon ist man bei den Landungsbrücken, kann da in die U-Bahn springen und hinfahren, wohin man möchte. Ja, und das war ganz lustig, weil also für mich ist das halt jetzt mein normaler Arbeitsweg da durch den Elbtunnel durch, aber da gehen natürlich auch viele Touristen durch, weil das einfach lustig ist, dass man irgendwie so einen Zu-Fuß-Tunnel unter der Elbe durch mitten in der Stadt sozusagen hat. Das ist immer so eine ganz lustige Mischung aus Pendlern, Berufstätigen, Leuten, die einfach da durch müssen, die dann da durchgehen. Viele fahren auch mit dem Fahrrad, so Lastenfahrräder, Transportfahrräder sind da viele. Autos fahren auch immer noch durch. Allerdings konnten wir heute auch wieder nicht mit dem Auto durchfahren, denn von 8 bis 13 Uhr ist der Elbtunnel nur in Richtung Süden geöffnet und von 13 bis 18 Uhr in Richtung Norden. Das ist wahrscheinlich für die ganzen Angestellten von Blum und Voss und was da noch alles für Betriebe sind. Also direkt hinter dem alten Elbtunnel auf der Südseite befindet sich ein großes Areal von Blum und Voss, wo die ihre Büros haben, sehr viele Mitarbeiter. Und da ist dann ja auch gleich das Trockendock, wo die Queen Mary 2 lag und so. Ja, genau, da sind wir dann durchgelatscht. Und ja, heute hatten wir zwar einen Grund, warum wir da durch mussten, aber sind ja trotzdem auch irgendwie ein bisschen Tourist gewesen. Das war ganz lustig, mal das meiner Familie zu zeigen, wie das da so durchgeht. Als ich das erste Mal da durchgegangen bin, das ist noch gar nicht so lange her, 5, 6 Jahre vielleicht, war ich da tatsächlich auch als Tourist. Ja, das ist ein bisschen länger her. Aber da hatte mich ein Bekannter aus EverQuest-Zeiten besucht. Das ist lustig, ich habe ja früher mal EverQuest gespielt und ist ja so ein Social-Game, wo man ganz viele Leute kennenlernt und aus meiner ehemaligen Gilde hat dann jemand Hamburg besucht und haben uns kurz getroffen und überlegt, was können wir denn mal so machen. Und dann haben wir gedacht, ach, ja, da war ich auch noch nie drin, lass uns da mal durchlatschen. vielleicht 7 oder 8 Jahre her. Naja, genau. Und seitdem habe ich den jetzt auch oft benutzt, um zur Bandprobe zu kommen. Und jetzt, wo ich das Auto habe, parke ich da auch manchmal und gehe dann zu Fuß. Denn von den Landungsbrücken zum Büro ist auch nur noch, also insgesamt durch Elbtunnel und dann die Straße hoch, da Hafenstraße hoch, dann brauche ich 20 Minuten ungefähr. Das ist noch ganz vertretbar. Dafür, dass da immer ein Parkplatz ist und der nichts kostet und so. Ein paar Minuten gehen ist ja auch bei ein bisschen Regen noch vertretbar. Ne, nur wenn es richtig schüttet, will man da nicht zu Fuß gehen. Ja, aber dann kann ich ja auch nach Finkenwerder fahren und die Fähre nehmen. Genau, das haben wir heute nicht gemacht, sondern alter Elbtunnel durchgelatscht, in die U-Bahn gesprungen, zu Globetrotter gefahren und ich sag euch das, oh, war teuer. Wanderschuhe für die Kinder, schwierig genug. Die 12-Jährige hat Schuhgröße 44 oder so. Ich meine, die ist ja auch 1,80, die hat natürlich große Schuhe. Aber es sind halt beides noch Kinder. Die 8-Jährige, die hat auch schon Schuhgröße 38. Es sind aber trotzdem halt noch Kinderschuhe, also Füße, also schmal. Und da passende Schuhe zu finden, das war nicht einfach. Da haben wir eine ganze Weile gesucht, um da was Passendes zu finden. Und naja, es wurde auch immer später und immer später. Und ich wollte noch irgendwie Hosen kaufen, weil ich eigentlich nur noch Jeanshosen habe und meine Anzughosen, so Stoffhosen. Das ist aber alles nichts zum Wandern. Und ich wollte nochmal irgendwie eine leichte Stoffhose haben, irgendwie so eine Outdoor-Hose, aber jetzt nicht irgendwie besonders robust, sondern einfach nur schön leicht. Und da habe ich relativ schnell was gefunden von Frielufts oder so heißen die, weiß ich nicht. Sehr angenehm zu tragen mit so Reißverschlüssen, dass man die kürzen kann. Braucht man zwar eigentlich vielleicht eher nicht, aber kann ja ganz praktisch sein. Mal sehen. Damit werden wir dann durch Schottland laufen. Ja, passt ja auch gut zum eigentlichen Thema. Danach waren wir, nach dem Globetrotter waren wir essen, und zwar dort, wo wir letztens gerade eine Hochzeit gefeiert haben, nämlich in der Trude. Das ist ein Lokal, wo außen, also das ist irgendwie so halb Museum, gibt's da auch Museum der Arbeit ist nebenan, aber die Trude war der Bohrer, der die 4. Elbtunnelröhre gebohrt hat, tief runter unter die Elbe, ist das Akronym für Trude. Also Trude ist das Akronym für diesen Satz. Und da steht halt der Bohrer draußen rum. Da kann man sich das angucken und drinnen kann man lecker essen. Die Hochzeit war fantastisch da. Das Essen war gut, deswegen sind wir da wieder rein. Leider sind wir zur Begrüßung, als die Getränke kamen, von meinem leckeren König Ludwig Weizenbier alkoholfrei, 0,5 Liter, einmal Bier geduscht worden. Das ist dem Kellner leider umgefallen auf uns drauf. Und die Kellnerin, die dann kam, um uns zu helfen und das irgendwie alles abzutrocknen, die war äußerst betröppelt. Also eigentlich waren ja wir betröppelt, falls ihr das Wort kennt, betropft, so wenn etwas triefnass betropft ist und so tropft, dann sagt man betröppelt hier im Norden. Ich weiß nicht, ob man das im Süden von Deutschland kann. Sehr schönes Wort, das mag ich sehr gern. Wenn man so traurig reinguckt, dann sagt man, du guckst aber betröppelt. Ja, und ja, wollte uns die Reinigung der Klamotten bezahlen und so. Ich meine, hallo, eine Jeanshose und ein Pulli, da stecken wir einfach in die Waschmaschine. Ich war zuerst ein bisschen schlecht gelaunt, aber ich habe nichts gesagt einfach, weil ich war halt total müde von diesem Einkaufen. Ich hatte einfach keine Lust, jetzt irgendwie mit Bier begossen zu werden. Natürlich ist es ja auch nicht schön, aber ich habe mein Ärger zurückgehalten. Das bringt ja auch nichts, wenn ich ihn rauslasse, sondern einfach dann ja versucht, alles so trocken wie möglich zu bekommen. Die haben uns auch gleich dann Geschirrhandtücher gebracht und Servietten und so. Haben sich ganz lieb an uns gekümmert. Haben sie uns die Getränke kostenlos gebracht. Und es war dann ganz nett. Und vor allem, weiß ich nicht, es kann ja jedem mal passieren. Da muss man dann nicht gleich irgendwie eine Szene draus machen. Die waren, glaube ich, ganz zufrieden und glücklich, dass wir dann so entspannt waren. Und ich habe dann auch relativ bald wieder gute Laune bekommen, denn die haben uns auch leckeres Essen gebracht. Also das Essen haben sie uns dann nicht spendiert, nur die Getränke, immerhin. Und das Essen war ganz gut. Da gibt es einen Burger. Der war jetzt nicht der leckerste Burger Hamburgs, aber mit so selbstgebackenen Brötchen und ja, ganz leckeres Fleisch. So Angus Beef stand da dran, aber das ist mir eigentlich relativ wumpe, was das, wie das Rind nur hieß. Ob das Angus hieß oder Malcolm, ist mir auch egal. Ja, Angus und Malcolm Young, die beiden Brüder, die AC/DC mitgegründet haben, die haben, glaube ich, nichts mit diesem Rind zu tun. Ich weiß es gar nicht. Ja, das war der große Aufreger zur Mittagszeit. Aber glücklicherweise hatte ich ja gerade vorher Hosen gekauft bei Globetrotter und dann konnte ich die gleich ausprobieren. Meine bierbegossenen Jeans ausgezogen und die Trekkinghose angezogen. Ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist. Es ist einfach eine leichte Stoffhose, so Baumwolle. Die hätte es auch noch so gewachst gegeben mit Mückenschutz. Aber das war mir dann zu schwer und auch so zu unbequem. Das wollte ich lieber nicht. Ja. Softshell-Hosen gibt es ja auch. Hatte ich auch eine an. Fand ich jetzt aber nicht so gut. Ich habe eine Softshell-Jacke, aber eine Softshell-Hose, die wäre mir, glaube ich, auch zu warm. Ich meine, wir sind im Juli in Schottland. So kalt wird es schon nicht werden, dass ich eine Softshell-Hose brauche. Vielleicht, wenn wir auf den Berg hochsteigen, ne? In der Höhe, ist es dann natürlich nochmal wieder ein bisschen kälter. Na. Genau. So, dann waren wir noch kurz in der Innenstadt bei Saturn. Meine Große brauchte einen tragbaren, also so einen mobilen Lautsprecher. Da haben wir die verschiedenen Modelle mal ausprobiert. Die meisten klingen echt fürchterlich. Also diese ganzen 20 Euro Mini-Lautsprecher sind nicht so cool. Von JBL gab es einen recht günstigen für 40 Euro sollte oder 35. JBL Clip oder so hieß der. Der klang ganz gut, der hat meiner Tochter aber nicht zugesagt. Und dann mussten wir zusammenlegen und gucken, was wir jetzt kaufen können. Dann gab es so eine UE Boom 2, heißt das Ding, was wir jetzt gekauft haben. Recht teuer, 129 Euro. So viel Geld wollten wir eigentlich gar nicht ausgeben, aber das Ding ist wasserdicht, das heißt, wenn das mal ins Wasser plumpst, ist das nicht so schlimm. Kann man auch entsprechend unter Wasser sauber machen. Hat ein Stahlgehäuse, das heißt, wenn es mal runterfällt, ist auch nicht so schlimm. Passt dann ja auch ganz gut zu Kindern, die damit umgehen. Und der Sound war fantastisch. Also ähnlich gut wie das JBL-Ding, was sie dann auch noch hatten, aber das sah deutlich empfindlicher aus. Es hat an der Seite so kleine Bass-Flimmer-Dinger und klang auch sehr, sehr gut. War auch ein bisschen günstiger, aber also irgendwie 100 Euro oder so. Aber naja, wir haben uns für dieses UE-Ding entschieden. Ich glaube, ein Freund von mir hat das gleiche Dings und damit war er auch ganz zufrieden. Genau, ich hatte auf Twitter gefragt, ganz viele Empfehlungen bekommen. Vielen Dank dafür, falls ihr euch daran beteiligt habt. Es ist jetzt eine UE Boom 2 geworden. Ja. Genau, dann waren wir noch im Lego-Laden. Die Lütte brauchte noch Lego. Und dann waren wir noch bei Thalia. Weil wir gerne Bücher kaufen. Ich habe gar kein Buch gekauft. Ich habe mal geguckt nach dem Buch von Janice. Freut euch bloß nicht zu spät. Das war aber nur eingeschweißt. Da konnte ich gar keinen Blick reinwerfen, was sie da so drin geschrieben hat. Na, Janice Jackheit. Die ist ja mit dem Ruderboot über den Ozean gefahren, hatte ich schon mal erzählt. Ne? Und jetzt hat sie ein zweites Buch geschrieben. Ja. Genau. Und dann sind wir wieder zurückgelatscht. Und ehrlich gesagt, auf dem Rückweg habe ich so ein bisschen bereut, dass wir nochmal durch den Elbtunnel durch mussten, weil da muss eine Treppe runter, ganz durchlaufen, Treppe hoch. Es gibt natürlich einen Fahrstuhl, aber das ist ja nur für die Memmen und wir sind ja keine Memmen. Und ich hatte zwar dann schwere Taschen zu tragen mit irgendwie 4 Paaren Schuhen, also die Mädels je eins, meine Frau sogar 2 Paar Schuhe. Ich habe genug Schuhe gehabt. Und Hosen und dann waren da natürlich noch Jacken drin und ein Lego-Dings und ja, da hatte ich eine Menge zu schleppen da hoch. Aber auch das haben wir geschafft und dann sind wir erfolgreich zurückgefahren. Das war so unser Tag. Waren noch sogar noch auf dem Rückweg noch kurz im Supermarkt und haben eingekauft. Und jetzt bin ich reichlich erschöpft. Ich hätte sogar beinahe vergessen, dass heute Dienstag ist und ich noch Einschlafen-Podcast aufnehmen möchte. Aber ich kann euch ja nicht einfach so vergessen, meine lieben Hörer. Deswegen sitze ich jetzt hier und nehme euch was auf. Genau, Thema Europa. Könnte ich natürlich eigentlich über die Europameisterschaft sprechen, die gerade in Frankreich stattfindet. Ein Fußballfest der größeren Kategorie. Dieses Jahr zum ersten Mal sogar mit Achtelfinale. 6 Gruppen, a 4 Mannschaften und es sind nur 4 Mannschaften aus der Gruppenphase ausgeschieden. Das heißt, es gibt ein Achtelfinale, 16 Mannschaften sind weitergekommen. Nee, nicht 4. 6 und 2, 8 Mannschaften aus der Gruppenphase sind ausgeschieden. Ja. Genau, und jetzt die Achtelfinale sind jetzt gerade durch. Gestern Abend gab es noch eine Überraschung. Ich habe mich so geärgert. Gestern früh hatte ich meine Tipps noch auf Italien gewinnt gegen Spanien und Island gewinnt gegen England stehen und habe dann irgendwie mittags gedacht, na, das ist eigentlich doch zu riskant. Ich ändere das wieder auf den sicheren Tipp, dass Spanien weiterkommt und England. Und was passiert? Italien gewinnt gegen Spanien. Spanien hat auch echt schlecht gespielt. Das war schade. Ganz, ganz schwach. Iniesta, nix von der Sorte gezogen. Morata und ja, das war irgendwie... war alles nix und Italien war halt einfach schlauer. Ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß gar nicht genau warum, aber irgendwie die italienische Nationalmannschaft, gerade dieser Buffon, der jetzt irgendwie schon seit gefühlt 100 Jahren der Nationaltorwart von Italien ist, ich mag die irgendwie nicht. Die sind mir irgendwie unsympathisch. Vielleicht, weil Deutschland immer gegen sie verliert. Vielleicht hat das aber auch andere Gründe. Irgendwie sind sie halt immer so sehr gewitzt und dann aber auch so schauspielerisch. So waren sie allerdings gestern gar nicht. Haben gar nicht so viel geschauspielert und Zeit gespielt. Das war eigentlich anständig, was sie gemacht haben. Und eigentlich sogar recht schlau. Und sogar ganz gut. Also, ja, man muss es ihnen sogar gönnen, obwohl man es vielleicht gar nicht will. Und Spanien ist verdient ausgeschieden. Ja, und abends dann das Spiel Island gegen England, der Hammer. Nach 3 Minuten schon 11 Meter für England, sauber versenkt durch Rooney. Und dann nur 3 Minuten später, oder 2 Minuten später nach dem Elfmeter, dann der Ausgleich für Island nach einem ultraweiten Einwurf. Das weiß eigentlich jeder, dass der Typ immer so weit einwirft. Der Kapitän ist das, glaube ich, von den Isländern. Und dann auch nur irgendwie wenige Minuten später ein sehr, sehr schöner Angriff, also wirklich durchkombiniert und Siegtorsson schießt das Siegtor zum 2:1. Bei dem Endstand bleibt es dann auch stehen und England scheidet gegen Island aus der Europameisterschaft aus und darf nach Hause fahren. Ja. Schöne Überraschung. Also ich freue mich, auch wenn ich den Tipp gerade noch geändert hatte und dann im Tippspiel keine Punkte bekomme. Aber das war sehr packend und ich freue mich für die Isländer. Das ist irgendwie witzig, dass die das gepackt haben. Hat Spaß gemacht, denen zuzugucken. Die haben sehr, sehr gut gekämpft und ja, das ist. Ich mag das immer, wenn der Underdog gewinnt. Irgendwie. Meistens mag ich das. Genau. Sehr schön. Ansonsten, ja, Deutschland hat gegen Nordirland gewonnen im Achtelfinale. Frankreich ist weiter. Das erste Viertelfinale ist, glaube ich, übermorgen. Polen gegen Portugal. Mal sehen, was da so kommt. Ich tippe ja auf Polen. Dabei würde ich mich freuen, wenn Portugal gewinnt. Vielleicht sollte ich auf Portugal tippen. Ich weiß es nicht. Cristiano Ronaldo mag ein schräger Typ sein. Ich bin kein großer Fan von ihm. Aber ich mag halt Portugal. Ich bin schon lange Fan der portugiesischen Nationalmannschaft. Das ist irgendwie eine coole Truppe. Ich habe mir, als Europameisterschaft in Portugal war, glaube ich, gerade ein Portugal-Trikot gekauft. Ja, würde mich freuen, wenn die das packen. Aber Polen, von mir soll auch Polen gewinnen. Ich habe da keine besonders große Präferenz. Schön, dass sich die Lage so ein bisschen beruhigt zu haben scheint. Es gab am Anfang der Europameisterschaft ziemlich viel Stress mit den Hooligans. dass es da Schlägereien gegeben hat. So, da hört man jetzt zumindest nichts mehr von. Vielleicht hat sich auch einfach nur die Nachrichtenlage geändert und die Leute berichten darüber nicht mehr so. Andererseits wäre es wahrscheinlich so, dass wenn etwas passieren würde, dass die Presse sich das nicht nehmen ließe, darüber zu berichten. Die berichtet ja immer gern über Stress. Ja, man berichtet immer so gern über das Schlechte und vergisst darüber hinaus, das Gute zu berichten.
Ja.
Apropos gut und schlecht. So, komme ich mal zum eigentlichen Anlass, hier nochmal über Europa zu reden. Der Brexit, UK, das Vereinigte Königreich, hat abgestimmt, ob sie in der EU verbleiben oder nicht, mit einer Volksabstimmung, einem Referendum, und hat entschieden, mit 51,8%, glaube ich, oder 9, dass sie aus der EU austreten wollen. Und das war eine Überraschung, eigentlich ja nicht, weil die Umfragen vorher waren immer sehr ausgeglichen. Es war klar, dass es knapp wird. Und jetzt haben die Gegner gewonnen. Und jetzt muss wahrscheinlich das Vereinigte Königreich, bestehend aus England, Wales, Schottland und Nordirland, aus der EU austreten. Tja, das läuft dann so, dass die Regierung vom Vereinigten Königreich ein Austrittsgesuch an die Europäische Kommission oder an den Europarat, ich weiß gar nicht an wen, vielleicht auch an den EU-Präsidenten, Jean-Claude Juncker, an irgendwen müssen sie halt ein Schreiben schicken. Ist sogar geregelt, wie so ein Austritt funktioniert. Paragraph 50 hat nur noch keiner gemacht. Die Briten sind jetzt die Ersten. Und ab da laufen dann die Austrittsverhandlungen. Ja, viele im Vereinigten Königreich, man benutzt ja die Begriffe England und Vereinigtes Königreich immer irgendwie synonym, ne? Also Großbritannien ist die Insel, das Vereinigte Königreich ist der Staatenbund sozusagen, und England ist ja eigentlich nur ein Teil vom Vereinigten Königreich. Großbritannien ist doch die Insel, genau, so war das. Ich komme da immer durcheinander mit den ganzen Bezeichnungen da. Und ja, also wenn ich nachher irgendwie England meine, ich spreche vom Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland, so ist, glaube ich, der offizielle Name dieses Landes, das jetzt aus der EU austreten will. Irgendwie bin ich mir gar nicht so sicher, dass das jetzt tatsächlich passiert, denn viele Briten sind halt sehr traurig darüber. Schottland und Nordirland, also wenn man mal die Wahlbezirke sich anguckt, dann haben alle schottischen Wahlbezirke für einen Verbleib in der EU gestimmt, und Nordirland hat insgesamt auch eher für einen Verbleib in der EU gestimmt. Nur England und Wales sind dafür auszutreten, und von England der größte Bezirk, also London, ist auch eigentlich für einen Verbleib gewesen. Das ist ganz interessant. Eine weitere Aufteilung, die man machen kann, ist, dass die älteren Leute eher für den Austritt gestimmt haben und die jüngeren für den Verbleib. Und jetzt, gestern kam noch eine Aufschlüsselung der Wahlbeteiligung, die wiederum zeigt, dass je jünger die Briten waren, desto weniger haben sie an der Wahl teilgenommen. Also die Wahlbeteiligung bei den jüngeren Briten war deutlich geringer als bei den älteren Briten. Da kann man natürlich mal drüber nachdenken. Also ich habe schon einige Stimmen gehört von jüngeren Briten, die halt ganz erschrocken sind, dass sie jetzt austreten, aber eigentlich nicht zur Wahl gegangen sind, weil sie dachten, es wäre eine sichere Kiste, dass man in der EU bleibt. Das ist natürlich blöd, und ein schönes Beispiel dafür, dass Wahlbeteiligung dann doch, wenn man ein Interesse am Ausgang der Wahl hat, sollte man sich einfach an der Wahl beteiligen. Und bei der Frage, ob man in der EU bleibt oder nicht, sollte man eigentlich ein Interesse haben. Interessant finde ich die Frage, ob eine Volksabstimmung in dieser Frage überhaupt das richtige Mittel ist, denn die Frage ist ja eine durchaus sehr komplexe, also es ist eine schwierige Entscheidung und eine weitreichende Entscheidung, ob ein Land in der Europäischen Union sein will oder nicht. Ich habe auch von den Befürwortern einige Stimmen gehört, die gesagt haben, das ist einfach viel zu kompliziert, das zu entscheiden. Wir möchten eigentlich lieber, dass die Politiker das entscheiden. Und Cameron, der Premierminister, war ja deutlich für den Verbleib und hat diese Volksabstimmung nur angezettelt sozusagen, um den Europakritikern in seiner eigenen Partei und überhaupt den europakritischen Politikern so den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn wenn diese Volksabstimmung positiv ausgegangen wäre, also für den Verbleib in der EU, wäre das für Cameron natürlich gut gewesen, hätte er denen einfach sagen können, hey, wir haben abgestimmt, wir bleiben jetzt dabei. Ehrlich gesagt hätte dafür allerdings das Votum sehr, sehr deutlich ausfallen müssen, glaube ich. Denn wenn man sich mal vorstellt, 51% der Briten hätten für den Verbleib gestimmt, dann wären ja 49% dann doch irgendwie, wäre es ja gegen ihren Willen gewesen und es hätte den Gegnern der Europäischen Union in Großbritannien und Nordirland eben nicht den Wind aus den Segeln genommen. Deswegen halte ich die Idee, die Cameron da hatte, für eine durchaus schlechte Idee. Tja, und Google hat ja hinterher dann noch bekannt gegeben, dass nach dem Referendum, also am Freitag, die Suchanfragen zum Thema, was passiert eigentlich, wenn wir aus der EU austreten, deutlich angestiegen sind, also wirklich massiv angestiegen sind, sodass offensichtlich viele Leute jetzt dadurch, dass dieser Austritt jetzt Wirklichkeit werden wird, wahrscheinlich, vielleicht, sich jetzt erst damit beschäftigen, was denn dann eigentlich passiert. Die erste Auswirkung haben Sie wahrscheinlich dann im Radio gehört, dass gleich am Freitag die Aktienkurse in den Boden gefallen sind. Also etliche Aktien wurden sogar aus dem Handel rausgenommen, weil sie um mehr als 8% gefallen sind. Da gibt es dann so einen Handelsstopp. Die Währung ist massiv abgewertet worden. Das britische Pfund, aber auch der Euro. Denn wenn man mal sieht, wie viel Deutschland zum Beispiel ins Vereinigte Königreich exportiert, dann ist offensichtlich, dass ein Austritt aus der EU, was auch immer der bedeuten mag, den Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich eher erschwert, zumindest nicht erleichtert, erstmal. Und das bedeutet natürlich Nachteile für die europäische Wirtschaft insgesamt. Also für die Deutsche, also für uns Deutsche ist das wirtschaftlich gesehen nicht gut, dass England aus der EU austritt. Für England ist es aber wahrscheinlich noch schlechter. Kommt natürlich vollständig darauf an, was da jetzt für Sachen verhandelt werden. Ne? Aber wenn man mal guckt, wie schwierig das ist, so ein TTIP zu verhandeln mit Amerika, das ist ja auch ein Handelsabkommen, ein Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich ist bestimmt nicht viel einfacher zu verhandeln als eins mit den USA, zumal es ja auch sein könnte, dass die Briten sich da jetzt irgendwie eher an die Amerikaner halten wollen, also da eine engere Bindung eingehen wollen, vielleicht mit denen ein Handelsabkommen machen, dass sie jetzt halt allein verhandeln können, dann nicht mehr mit Europa zusammen TTIP machen, sondern irgendwie ein anderes, was eigenes. Und das ist also hochkomplex und kompliziert. Man weiß nicht, was jetzt kommt. Und gerade diese Verunsicherung, die zieht jetzt halt gerade die Börsen und Währungskurse runter. Ja, aber was das noch alles bedeutet, das wird den Leuten jetzt erst bewusst, ne? Also zum Beispiel, was die EU-Fördermittel angeht. Natürlich hat das Vereinigte Königreich sehr viel Geld in die EU reingezahlt, aber hat eben auch sehr viel Geld zurückbekommen. Und etliche Regionen im Vereinigten Königreich, wie zum Beispiel in Wales, strukturschwache Regionen, Nordirland, was weiß ich, also allein der Frieden in Nordirland ist irgendwie mit massiver Mitwirkung der EU zustande gekommen. Ich habe hier gerade... Entschuldigung, So, Aufnahme läuft wieder. Wo war ich denn geblieben? Genau, also Fördergelder werden jetzt halt keine EU-Fördergelder mehr sein, aber wenn das Vereinigte Königreich Unterstützung braucht, dann müssen sie halt Entwicklungshilfe beantragen oder weiß ich auch nicht, wie sie das jetzt machen wollen. Zumindest wird die EU keine Autobahn Bürokomplexe, was ich, also was sie da alles unterstützt haben, gebaut haben. So, dann solche Programme wie Erasmus, Studierendenaustauschprogramme, die sowieso die ganze wissenschaftliche Zusammenarbeit, die da passiert ist, da gibt's halt Abkommen, die europaweit gelten, die dann für ein Vereinigtes Königreich, das dann nicht mehr zur EU gehört, eben erstmal nicht mehr gelten. Das muss alles neu verhandelt werden. Und da wird sich zeigen, was sich da entwickelt. Ich glaube ja nicht, dass das alles jetzt irgendwie abgebrochen wird und die britische Insel irgendwie komplett isoliert wird. Aber es bedeutet auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit. Genau, es gibt ja auch europäische Behörden, die in London sitzen, so die Europäische Bankenaufsicht sitzt da, glaube ich, und die müssen alle umziehen, die europäischen Behörden, weil Großbritannien dann nicht mehr zur EU gehört. Und genauso müssen natürlich die ganzen englischen Abgeordneten, die verlieren alle ihren Job, werden alle schön nach Hause geschickt. Der britische EU-Kommissar, der ist glaube ich sogar für die Finanzaufsicht irgendwie zuständig gewesen. Ja, genau, da war das. Der hat schon mal seinen Rücktritt angekündigt. Solange Großbritannien aber noch irgendwie Mitglied ist, also das Vereinigte Königreich noch Mitglied ist in der EU, braucht er aber auch noch einen Nachfolger. So, und das ist, ja, ist ziemlich kompliziert. Und wirklich traurig. Also ich bin bekennender Europäer. Ich hätte gerne mehr Europa, nicht weniger Europa. Als ich das Episodenbild letzte Woche dann bei Facebook hochgeladen habe, gab es irgendwie 2-3 Kommentare, so ja, mehr Europa ja, aber weniger EU. Da spricht natürlich so diese Enttäuschung von der Bürokratie raus, ne, dass die EU irgendwie versucht hat, das falsche Europa aufzubauen oder zu stärken. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz schlüssig. Also welches Europa denn dann? Also die UEFA vielleicht, das ist auch Europa und nicht EU. Das reicht aber nicht. Wir müssen auf politischer Ebene, wir müssen auf wirtschaftlicher Ebene zusammenarbeiten und ich glaube schon, dass die EU das richtige Konstrukt ist. Die muss sich bestimmt immer mal wieder neu erfinden. Und wie ich auch in der Episode vor 4 Wochen gesagt habe, also in Episode 369, braucht sie auf jeden Fall ein neues positives Narrativ, was meines Erachtens nur sein kann, dass wir, nachdem wir den Krieg besiegt haben, jetzt auch die Armut besiegen müssen. Also wenn wir es schaffen, Europa dahin zu entwickeln, dass wir uns darauf verlassen können, dass alle, die zur Europäischen Union gehören, keine Angst mehr haben müssen vor Armut, dann ist das der nächste große Schritt. Und das geht nur über eine politische Zusammenarbeit. Es muss ja kein Vereinigte Staaten von Europa sein, wo es keine Nationalstaaten mehr gibt. Aber wir werden ein gemeinsames Sozialsystem brauchen oder ein System, das irgendwie die Sozialsysteme miteinander vernetzt. Und dazu braucht man dann auch irgendwie gemeinsame Steuern oder irgendwas in der Richtung wird es schon geben müssen. Und mit weniger Apparat, man schimpft ja immer über den großen Apparat in Brüssel, mit weniger wird das wahrscheinlich nicht besonders leicht zu machen sein, sondern es wird wahrscheinlich eher noch mehr schwierig zu handeln. Aber ich weiß nicht, wie wir da drum rumkommen, um auf unserem Weg zu einem gemeinsamen Europa zu erleichtern. Es ist immer leicht, über Bürokratie und auch über Lobbyisten und Politiker, die sich von Lobbyisten irgendwie kaufen lassen, zu schimpfen. Solange man aber keinen besseren Weg vorschlägt, sondern immer nur dagegen ist, bin ich nicht geneigt, solchen Leuten zuzuhören. Das hilft nichts. Einfach jetzt zu sagen, wir müssen raus aus der EU, weil die EU so doof ist, aber natürlich will man irgendwie europäische Zusammenarbeit. Dann muss man auch sagen, wie. Dann muss man auch sagen, wie die europäische Zusammenarbeit denn funktionieren soll, wenn nicht über die EU. Man darf ja gerne die EU kritisieren, aber dann da rauszugehen ohne einen Alternativvorschlag, da können wir jetzt gerade mal nach England gucken, was dann passiert. So, es ist wirklich erschreckend, dass so ein großes und erfolgreiches Land wie das Vereinigte Königreich eine Abstimmung so, dass das so ausgehen kann, deutlich irgendwie unterstützt von rechtspopulistischen, völkischen, ausländerfeindlichen Bewegungen. Ne, wenn man mal guckt, wie die Ausländerfeindlichkeit da jetzt gerade an die Oberfläche gespült wird in England, das ist nicht schön, das ist sehr hässlich und da will man doch nicht dazugehören. Also das kann doch nicht, da schämt man sich doch als Europäer für das, was da passiert ist. Da weiß man doch, dass es schief geht. Wenn wir das nicht gelernt haben aus der Geschichte, was denn dann? Also, na, mich macht das sehr traurig, mich bewegt das und ich würde mir wünschen, dass jetzt eigentlich, also dass dieser Austritt Englands aus der EU vielleicht sogar noch abgewendet wird. Es gab ja es gibt eine Online-Petition, dieses Referendum zu wiederholen. Da haben sich relativ schnell mehrere Millionen Briten gefunden, die das unterstützt haben. Also am Anfang waren es, also es ging relativ schnell hoch auf 1 Million und dann gestern Abend in der Tagesschau hieß es 1,6 Millionen. Als ich dann aber zur gleichen Zeit, als das in der Tagesschau lief, oder heute irgendwie zwischen den Fußballspielen, irgendwann habe ich es in den Nachrichten gesehen, da stand es schon bei über 2 Millionen. Und mittlerweile sind sie, glaube ich, bei über 3 oder über 4 Millionen. Ich weiß es. Also eine sehr erfolgreiche Online-Petition von Briten, die sich eine Wiederholung dieses Referendums wünschen. Vielleicht passiert das ja. Also vielleicht gibt es Neuwahlen und diese Neuwahlen sind verbunden mit einem weiteren Referendum. Und vielleicht entscheiden sie sich dann doch dafür, in der EU zu bleiben. Katastrophale Vorstellung, die ich da in meinem Kopf hatte, war, dass Schottland ein Referendum wiederholt, nämlich aus dem Vereinigten Königreich auszusteigen und sich unabhängig zu machen. Das ist ja jetzt durchaus möglich. Das Referendum hat irgendwie letztens schon stattgefunden und die Schotten haben sich knapp dafür entschieden, im Vereinigten Königreich zu bleiben. Im Wesentlichen, weil das der einfachere Weg für sie war, in der EU zu bleiben. Denn wenn sie sich vom Vereinigten Königreich losgesagt hätten, wären sie ja erstmal aus der EU raus gewesen und hätten Aufnahmeverhandlungen mit der EU führen müssen, was so als gerade abgespaltenes Land bestimmt nicht leicht ist. Ne? In Katalonien, wenn die sich von Spanien abtrennen, sind die auch automatisch erstmal raus aus der EU und müssen Aufnahmeverhandlungen führen und die können sich halt ganz schön hinziehen. So, deswegen, das war so eins der Argumente, warum Schottland im Vereinigten Königreich verblieben ist. Wenn die jetzt irgendwie abstimmen und sagen, nee, wir trennen uns jetzt doch vom Vereinigten Königreich ab, werden ein souveräner Staat, also ein eigenständiger Staat und führen Aufnahmeverhandlungen mit der EU. Und dann aber die Briten sagen, nee, wir treten es doch nicht aus. Das ist für Schottland irgendwie eher schlecht gelaufen. Wollen wir nicht hoffen, dass es so kommt. Ich finde ja diese Abspaltungsgeschichten eher so submäßig. Also so, wenn ich schlecht finde, dass England sich von der EU abspaltet, warum sollte ich es ja gut finden, dass Schottland sich vom Vereinigten Königreich abspaltet? Ich finde halt zusammen immer besser als auseinander. Also wir sollten alle näher zusammenrücken und uns mehr gegenseitig helfen und irgendwie gemeinsam diese Aufgaben wuppen, vor denen wir stehen. Es sind schon noch große Aufgaben, vor denen wir Europäer stehen, die ganze Welt steht noch vor großen Aufgaben. Das schafft man besser gemeinsam, nicht indem man sich trennt. Deswegen finde ich so Separatisten immer schwierig. In Hamburg gibt es ja auch Separatisten, nämlich in Harburg. In Harburg, das ist der große Stadtteil südlich von Hamburg, der gehört noch gar nicht so lange zu Hamburg dazu. Seit, ich glaube, das ist irgendwie erst kurz nach oder vor dem Zweiten Weltkrieg passiert, dass Harburg jetzt zu Hamburg, also zum Stadtstaat Hamburg dazu gehört und eben auch zum Stadtgebiet. Und es gibt tatsächlich Parteien, die bei den Bürgerschaftswahlen antreten, die sagen, Harburg sollte sich selbstständig machen und von Hamburg abtrennen, mit dem Ziel, dann den großen Wirtschaftsfaktor Hafen, denn also da ist schon noch eine Menge Kohle drin, auch wenn die Stadt viel Geld in den Hafen reinstecken muss, da ist halt sehr viel Umsatz. Auch mit den Werften, also Blohm und Voss. Und natürlich auch Airbus, ne, Finkenwerder, der größte Arbeitgeber Hamburgs, glaube ich, gehört zum Bezirk Harburg. Ne, Finkenwerder ist Harburg. Das ist schon ein Pfund. Also wenn die sich lostrennen würden, wäre das irgendwie finanziell für Harburg wahrscheinlich irgendwie interessant. Aber warum sollte man das wollen? Also warum um alles in der Welt sollte sich das trennen? Das verstehe ich nicht. Naja, so sind die Menschen, die haben immer Angst, dass ihnen irgendwas weggenommen wird. Dabei haben wir doch alle genug. Also insgesamt betrachtet in Europa ist eigentlich genug da. Es ist genug für alle da. Ja, so sieht's aus. Ich find's schade. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Ich glaube aber nicht, dass besonders gute Sachen passieren werden. Also für das Vereinigte Königreich sieht's gerade eher so mäßig aus, würde ich mal sagen. Immerhin ist ja noch eine Fußballmannschaft aus dem Vereinigten Königreich bei der Europameisterschaft dabei. Gestern, als England ausgeschieden ist, haben sie alle gesagt, so erst Brexit und dann jetzt auch noch raus aus der EM. Aber stimmt ja gar nicht, Wales ist ja noch dabei, ne? Mit Gareth Bale und seinen Leuten, die stehen im Viertelfinale gegen, ich weiß es gar nicht, müsste ich jetzt nachgucken, habe jetzt gerade keine Lust. Ich glaube, Wales ist weiter, so war das. Nordirland ist raus gegen Deutschland, England ist raus gegen Island, Schottland war, glaube ich, gar nicht da. Nee, genau. Und Wales ist noch drin. Genau, die können ja auch mal die englische Nationalhymne singen. Oder haben die eine eigene? Ich weiß es gar nicht. Zumindest haben sie die gleiche Königin, können sie die auch mal schützen. God save the Queen. Ich weiß gar nicht, was die gesagt hat zum Referendum. Ob die vorher eine Meinung gab? Darf die da eine Meinung äußern? Weiß das gar nicht. Ich fände es ja ganz gut, wenn sie was gesagt hätte. Ich finde immer, solche Leute sollten sich nicht raushalten. Die sollen durchaus auch mal Positionen beziehen. Das ist ja durchaus auch eine moralische Frage. Und da gibt es überhaupt keinen Grund, dass solche Leute sich dann da zurückhalten müssen. Also ich würde es vom Bundespräsidenten würde ich es erwarten. Der hat ja auch keine politische Macht. Aber bei so moralischen Fragen, da kann man ruhig mal eine Meinung äußern, denke ich schon. Na gut. Ich lese euch jetzt den Rilke der Woche vor. Der heißt, die Welle schwieg euch nie. Die Welle schwieg euch nie. Die Welle schwieg euch nie, so seid ihr auch nie still und singt wie sie. Und was tief innen euer Wesen will, wird Melodie. Und ließ den Klang in euch der Schönheit Scham erstehen, erweckte ihn ein junger Mädchengram um wen. Die Lieder kamen, wie das Sehnen kam und werden langsam mit dem Bräutigam vergehen. Der nächste Rilke der Woche heißt übrigens Die Mädchen sehen der Kähne Fahrt. Wie das wohl aussieht. So, ich habe die letzten Wochen Die letzten Episoden habe ich immer Kant vorgelesen. Im Wesentlichen, weil ich irgendwie mein Buch von den irischen Elfenmärchen gerade nicht zur Hand hatte. Jetzt habe ich sie wieder zur Hand und deswegen hatten die beiden tapferen Shownoter, Mr. Moe und Pathetic Pet, die schon vor der Live-Sendung im Chat waren, die Wahl, ob sie nochmal Kant oder nochmal Elfen hören würden. Und sie waren auch für Abwechslung, sie waren auch für Elfen. Das freut mich, deswegen lese ich euch jetzt das 10. Elfenmärchen der Gebrüder Grimm vor, beziehungsweise in der Übertragung der Brüder Grimm auf Seite 145. Die Bekenntnisse des Thomas Burke. Augen zu und zugehört. Thomas Burke wohnte in einem niedrigen, langgestreckten Pächterhaus, welches von außen einer großen Scheune gleicht und an dem Fuße eines Berges liegt, gerade da, wo die neue Straße von der alten sich scheidet, welche von Kilworth nach Lismore führt. Er gehört zu einer Klasse von Leuten, die in Irland eine Art schwarzer Schwäne sind. Er ist nämlich ein wohlhabender Pächter. Sein Vater hatte in der guten alten Zeit, wo 100 Pfund Sterling ein nicht unbeträchtlicher Schatz waren, seinem Gutsherrn mit dieser Summe ausgeholfen und als Vergeltung dieser Bereitwilligkeit eine lange Pacht erhalten, die 10-mal mehr wert war als das Darlehen, dem er sie zu verdanken hatte. Der alte Mann starb mit einem Vermögen von einigen 100 Pfunden, wovon er den größten Teil samt der Pachtgute seinem Sohn Thomas vermachte. Außerdem erhielt Thomas von seinem Vater eine Gabe, die mehr Wert hatte als alle irdischen Reichtümer, so hoch er diese auch zu allen Zeiten schätzte. Es ward ihm das Vorrecht verliehen, dessen sich wenige Menschenkinder erfreuen, mit jenen geheimnisreichen Wesen Verkehr zu haben, welche man das stille Volk nennt. Thomas Burke ist ein kleiner, stämmiger, frischer und tätiger Mann von etwa 55 Jahren. Sein Haar ist schneeweiß, kurz und am Hinterhaupt buschig, während es an der Stirne gerade und borstig wie eine Kleiderbürste in die Höhe steht. Seine Augen sind von der Art, wie man sie nicht selten bei Menschen findet, in einer regen, jedoch beschränkten, beschränkten Geist haben. Sie sind klein, grau, aber lebhaft. Die langen, vorragenden Augenbrauen unter oder vielmehr zwischen welchen sie funkeln, geben ihm einen Ausdruck von verschmitzter Klugheit, wo nicht von Freiheit, Feinheit. Ah. Ihr merkt's, ich bin so ein bisschen müde und verließ mich hier andauernd. Ist mir ein bisschen unangenehm. Und es ist ein sehr langes irisches Elfenmärchen, bis 162. Na, ich lese euch so ungefähr bis davor. So lange muss ich mich jetzt noch zusammenreißen. Schaffe ich. Konzentration, Herr Bayer. Sie lesen dem Internet was zum Einschlafen vor. Da kann man sich mal zusammenreißen. Ja, Augenbrauen. Und das ist auch in der Tat der Charakter des Mannes. Wer ein Geschäft mit ihm abmachen will, muss sich einen Feldherrn zum Muster nehmen, der eine Stadt erobern will und lange vorher Anstalten machen, ehe er hoffen kann, in den Besitz zu kommen. Wer gerade darauf losgeht und zugleich seine Absicht an den Tag gibt, der kann sicher sein, dass ihm die Türe vor der Nase zugemacht wird. Thomas wünscht sich nicht, von dem zu trennen, wonach der andere Verlangen trägt, oder ein Dritter hat schon wegen des Ganzen vorige Woche mit ihm gesprochen. Oder vielleicht scheint der Vorschlag die beste Aufnahme zu finden. Freilich, Herr, das ist richtig, Herr. Ich danke euch für die Ehre, die ihr mir erzeigt. Und mit der gleichen Ausdrücken von Artigkeit und Zutrauen werden alle Worte, die der andere vorbringt, begrüßt. Und er geht weg und wundert sich, wie der Mann in den Ruf gekommen sei, der sich so allgemein verbreitet hat, dass man kein Geschäft mit ihm zustande bringen könne. Wenn er ihn aber das nächste Mal trifft, so ist die angenehme Täuschung vorüber und er findet sich ein großes Stück weiter von seinem Ziel zurück, als da er sich Hoffnung auf einen guten Erfolg machte. Thomas' Augen und Zunge drücken eine völlige Vergessenheit von dem aus, dessen er sich innerlich aufs Genaueste bewusst ist, und der andere muss seine Arbeit von neuem anfangen mit dem Nachteil, dass sein Gegner sich in allen Stücken zu hüten weiß. Obgleich Thomas, sei es durch übernatürliche Mitteilung oder, wie manchem wahrscheinlicher vorkommt, durch Erfahrung belehrt, misstrauisch gegen die Menschen und im Umgange verschlossen sich zeigt, so ist er doch kein Menschenfeind. Niemand schätzt mehr als er die Freuden einer lustigen Tafel. Die Liebe zum Geld, die eine vorherrschende Neigung bei ihm ist, und der Gewinn, den ihm sein unermüdlicher Fleiß während eines ziemlich langen und glücklichen Lebens gebracht hat, haben ihn den Wert der Mäßigkeit während dieser Zeit erkennen lassen. Wenigstens, wenn ein Geschäft verlangt, dass man seine Gedanken beisammen habe. Es ist ihm daher Hauptregel, keinen Trunk anzunehmen als an einem Sonntage. Doch gestattet er sich Ausnahmen, unter diesen waren alle Markttage, die in seiner Nachbarschaft gehalten wurden, ferner alle Tage, an welchen Leichenbegängnisse, Hochzeit und Taufen unter seinen Freunden im Umfange einiger Meile stattfanden. Seltsam scheint es vielleicht, dass er Leichen größere Aufmerksamkeit schenkte als Taufen oder Heiraten. Man kann dies als uneigennützige Teilnahme an der Würde der Dahingegangenen betrachten, die in unserer selbsttischen Welt nicht häufig ist. Aber ich besorge, dass dasjenige, was Thomas Burke treibt, dem Toten mehr Rücksicht zu bezeigen als dem Lebenden, ist genau dasselbe, was die meisten anderen Menschen gerade zu dem Gegenteil bewegt, nämlich die Hoffnung eines zukünftigen Vorteils und Furcht vor zukünftigen Übel. Denn das stille Volk, diese ebenso mächtigen als launenhaften Wesen, haben unter denen, welche die Erde bewohnen, ihre Lieblinge. Manchmal äußern sie ihre Gunst dadurch, dass sie diese von der Bürde eines niederdrückenden Lebens erlösen, und oft belohnen oder bestrafen sie die Lebenden nach dem Grad von Achtung, den er der Beerdigung und dem Andenken des erwählten Toten bezeigt. Vielleicht sucht darin auch mancher den Grund der vielen menschenfreundlichen und liebreichenden Handlungen, die Thomas und andere Glieder seiner Familie so oft und mit sichtbarer Bereitwilligkeit ausüben. Ein Bettler hat selten ihren Hof mit einem leeren Sack verlassen, vergeblich um ein Nachtlager gebeten oder um eine Mahlzeit von Kartoffeln und Milch, welche hinreicht, den Hunger eines irländischen Bettlers zu befriedigen. Denn wer diesen stillen will, muss zugleich Rücksicht auf den Beistand nehmen, den ein ausgemergelter Hund und zwei oder drei nicht minder heißhungrige Kinder zu leisten pflegen, die sich zur Entschädigung für ihre äußeren Blößen gern innerlich ausfüttern. Wird ein von den armen Wichten in der Nachbarschaft vom Fieber niedergeworfen, so räumt Thomas dem Kranken eine ledig stehende Hütte auf einem seiner Pachtgüter, denn er hat dem Ererbten noch eins zugefügt, oder schickt seine Arbeiter, um ihm einen Schoppen neben der Hecke aufzuschlagen, und sendet ihm Stroh zum Lager, wenn die Kränklichkeit fortdauert. Seine Frau, deren Milchkammer wegen ihrer Größe berühmt ist, liefert eine Woche lang Milch, und diese Hilfsleistungen werden oft auf die ganze Familie des Kranken ausgedehnt, die vielleicht in den höchsten Grad von Elend versinkt, solange der Mann oder Vater zur Arbeit unfähig ist. So. An dieser Stelle für heute Schluss. Ich hoffe, ihr schlaft alle recht schön. Schlaft alle gut und ausreichend viel, denn Schlafen ist gesund und wichtig und überhaupt und so. Wisst ihr alles schon, sage ich in jeder Episode. Aber es stimmt halt auch. Ich werde jetzt gleich schlafen gehen, nachdem ich euch diese Episode fertig geschnitten und hochgeladen habe. Dank euch alle fürs Zuhören. Mo und Michael fürs Schauen und Schreiben. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns nächste Woche im Realitätsabgleich oder in zwei Wochen zum nächsten Einschlafen-Podcast. Hab euch alle lieb. Bis dann.